Was bedeuten 60 Jahre Frieden und Integration in Europa für die deutsch-tschechischen Beziehungen? Auf diese Frage gibt es gewiss mehrere Antworten. Viele davon waren bei der Jahreskonferenz des deutsch-tschechischen Gesprächsforums am vergangenen Wochenende in Berlin zu hören. Die dortige Diskussion über die europäische Dimension der deutsch-tschechischen Geschichte hören Sie jetzt in der Rubrik Begegnungen mit Bára Procházková.
Begegnungen.
Die deutsch-tschechische Geschichte ist durch ein zentrales Problem gekennzeichnet. Plötzlich ist das Deutsche im Deutsch-Tschechischen einfach abhanden gekommen. Diese Lücke in der Geschichtsschreibung erwähnte in der Podiumsdiskussion Zdeněk Beneš aus dem Institut für tschechische Geschichte an der Karas-Universität in Prag.
Z české strany bylo během o nich 15 let třeba udělat ovšem jeden.
Auf der tschechischen Seite war es in den vergangenen 15 Jahren nötig, einen wesentlichen Schritt zu machen, nämlich die Deutschen in die tschechische Geschichte zurückzuholen. Die Analyse der tschechischen Schulbücher hat gezeigt, dass die ehemaligen deutschen Mitbürger in den 60er Jahren aus den Geschichtsbüchern verschwunden sind. Ausgenommen von zwei Themen, das Münchner Abkommen und die Vertreibung.
Samozřejmě výjima dvou témat, to je Mnichova a odsunu.
In den letzten 15 Jahren habe es jedoch diesbezüglich einen großen Fortschritt gegeben, betonte der Leiter der deutsch-tschechischen Schulbuchkommission Zdeněk Beneš. Allerdings fehle es auch in den deutschen Geschichtsbüchern nach wie vor ein Gesamtbild der Nachbarnation, also der Tschechen. Beneš setzt jedoch seine Hoffnung auf die kommende junge Generation, die bereits eine andere Sicht auf die Problematik hat. Der deutsche Vorsitzende der Schulbuchkommission, Manfred Alexander, erklärt dies mit der strukturellen Asymmetrie der bilateralen Beziehungen. Während die Deutschböhmen ein Bestandteil der tschechischen Geschichte seien und deshalb die Tschechen auf diesen Teil nicht verzichten können, seien die Tschechen für die Bundesdeutschen nur eine Randerscheinung, so Alexander. Außer einigen Ausnahmen selbstverständlich.
Für die deutsche Öffentlichkeit, die sich mit den Themen der böhmischen Geschichte und der Folgen beschäftigt, gibt es neben der wissenschaftlichen Beschäftigung und der Umsetzung dieser Wissenschaft auch in das Schulbuch auch eine Nischenproduktion, die von der Landsmannschaft betrieben wird und die ich nicht als wissenschaftlich bezeichnen möchte, die aber für einen begrenzten Interessentenkreis wegweisende Bedeutung hat.
Gibt es eine Chance für eine gemeinsame Erinnerung von Tschechen und Deutschen? Auch auf diese Frage antwortet Manfred Alexander skeptisch, denn Deutsch ist nicht gleich Deutsch. Deutsch, das sind einerseits die Deutschböhmen, die späteren Sudetendeutschen also, zugleich aber auch die Deutschösterreicher und natürlich auch die Bürger des gegenwärtigen Deutschland. Jede Ebene sei anders, das Verhältnis zu den Böhmisch-Deutschen sei jedoch für die Wahrnehmung der Tschechen dominant. Zu der Frage einer gemeinsamen Erinnerungskultur äußerte sich also auch der Berliner Historiker Etienne François eher negativ.
Die größten Probleme sind nicht in der Bewertung der Vergangenheit, da ist es relativ leicht, sie einig zu werden. Aber die Frage der Vermittlung, wie schreibt man einen Text? Wie sucht man die Quellen und die Bilder für ein Buch? Wie vermittelt man das mit den Schülern? Wie gestaltet man seine Unterrichtsstunde? Da gibt es gravierende Unterschiede und die sollten wir nicht runterspielen, denn diese Unterschiede sind auch Ausdruck von unterschiedlichen Kulturen.
Jedoch treten die deutsch-tschechischen Beziehungen in eine Phase des Wandels, ausgelöst durch die Neubewertung der vergangenen 60 Jahre. Einen bedeutenden Einfluss habe darauf auf die europäische Dimension dieses bilateralen Verhältnisses im Herzen von Europa, setzt Manfred Alexander fort.
Die Geschichte der böhmischen Länder ist europäische Geschichte, weil sich in den Problemen dieses relativ kleinen europäischen Zentrallandes eben alles wiederfindet, was europäische Geschichte ausmacht, und zwar in seiner positiven Deutung wie in seiner Zuspitzung der negativen Erfahrungen. Und die Geschichte des Habsburgerreiches, das ja der Deckel der böhmischen Länder war bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, diese Geschichte des Habsburgerreiches ist Geschichte Europas, nicht nur Mitteleuropas.
Ein Fazit der Diskussion also: Wenn die bilateralen Beziehungen bewusst auf eine höhere, also die europäische Ebene gehoben werden, könne man besser die Vielschichtigkeit des bilateralen Verhältnisses sehen. Manfred Kittel aus dem Institut der modernen Geschichte stellte bei der Konferenz ein Projekt zum Vergleich der Rechtsnormen vor. Kittel hat den Blick auf die Frage gerichtet, warum im Westen Europas kaum Vertreibungen durchgeführt worden sind, während Osteuropa von einer Vertreibungswelle nahezu überrollt wurde. Im Westen wurden gezielt Kollaborateure verfolgt und verurteilt, im Osten dagegen wurde allgemein die Kollektivschuld vertreten. Manfred Kittel fügt hinzu.
Und hinzu kam ja bekanntlich, dass die Westmächte es zugelassen haben, dass im Osten Europas einfach andere Maßstäbe angelegt wurden als im Westen. Sie taten dies nicht zuletzt deshalb, weil die Nationalitätenkonflikte in Ostmitteleuropa für die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs eine ungleich größere Rolle gespielt hatten als jene im Westen.
Ost und West unterscheiden sich im Falle der Vertreibungen in unterschiedlichen Politikansätzen, die angewandt worden sind. Anders waren auch die Folgen. Im Osten Europas lag der prozentuelle Anteil der deutschen Bevölkerung viel höher als im Westen. Dies verursachte ein Chaos in den jungen Nationen, sagte Kittel.
Außerdem handelte es sich bei fast allen östlichen Staaten um Neu- oder Wiedergründungen, oft ungefestigte, labile Demokratien. Und für diese neuen Staaten waren Minderheitenprobleme natürlich schon insofern viel existenziellerer Natur.
Gegen die präsentierte demokratische Überlegenheitstheorie trat in der Diskussion Antje Vollmer auf. Sie betonte, dass man die Vertreibungen kaum mit Zahlen darstellen kann. Bei der Aufzählung der Vertreibungsursachen fehlen bedeutende Tatsachen, warum gerade im Osten die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg in dem Maße durchgesetzt wurde. Vollmer weiter.
Die Frage, wenn eine frühere Minderheit zu einer Mehrheit wird und wenn eine frühere Mehrheit zu einer Minderheit wird, dann gehen natürlich in den Umgang der beiden miteinander auch frühere erfahrene Unrechtstatsachen oder Dominanztatsachen ein. Die Tschechen waren jedenfalls in der KUK-Monarchie ganz eindeutig die sozial am wenigsten geachtete Nation und wurden dann zur dominierenden Nation, also mit der nationalen Unabhängigkeit. Und umgekehrt, die Deutschböhmen waren die dominierende, kulturell sich überlegende, führende Nation und hatten von daher ganz schöne Schwierigkeiten, jetzt nicht mehr die erste Rolle zu spielen.
Vergessen dürfte man nicht, dass die Vertreibungen der Deutschen eine Reaktion auf den Völkermord an den Juden war. Denn die Realität und das Erlebte weckte automatisch ein Rachebedürfnis, fügte Antje Vollmer hinzu. Der Direktor des Instituts für moderne Geschichte aus Prag, Oldřich Tuma, bestätigte zum Schluss, dass nicht alle Daten so leicht zu vergleichen sind.
In Dänemark, Italien oder Belgien war das Problem der deutschen Minderheiten zwar belastend, aber regional. Es handelte sich um kein so ganz staatliches Problem, so wie im Falle der Tschechoslowakei. In Dänemark zum Beispiel gab es nicht die Erfahrung, dass deutsche Minderheiten lange Jahrhunderte eine zivilisatorische oder kulturelle Superiorität beansprucht haben und davon ausgehend einen Dominanzanspruch stellten, wie zum Beispiel in der Tschechoslowakei oder in Polen. Und das hat, glaube ich, auch eine Rolle gespielt.
Svých sousedů, jako třeba v Polsku nebo v Československu. A i to, myslím, hrálo svoji roli.